Servus und herzlich willkommen zum All About Physio Podcast. Mein Name ist Lukas Laschober und ich bin heute wieder euer Host dieses Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute bin ich wieder mal alleine und werde euch ein Thema aus der Welt der Physiotherapie bzw. der Behandlung näher bringen. Und zwar geht es heute um Zervikalgie und Zervikobrachialgie. Die Begriffe werden euch ja sehr wahrscheinlich bekannt sein. Es wird sehr häufig mal hingeschrieben von Ärzten und Ärztinnen als Diagnose. Nur meistens können wir leider wenig damit anfangen, weil es eben sehr, wie soll ich sagen, sehr offen ist als Diagnose. Das heißt, es könnte vieles dahinter stecken bei dieser Problematik oder bei diesen Problematiken und ich werde euch jetzt heute versuchen, ein bisschen näher zu bringen, was so die Unterschiede sind zwischen einer Zervikalgie oder einem Zervikalsyndrom und einer Zervikobrachialgie. Vielleicht beginnen wir mal ganz kurz mit den anatomischen Strukturen in der Halswirbelsäule, welche wir da haben. Und ich würde mal beginnen einfach mit den Wirbelkörpern und Gelenken, mal zum Reinkommen. Und zwar gibt es da natürlich den C1, den Atlas, der den Schädel trägt und so die Nickbewegung, das Ja-Sagen ermöglicht. Dann gibt es den C2, den Axis, der diesen Dens, den Zahnfortsatz besitzt und dadurch halt auch eine Drehbewegung des Kopfes, also sprich eine Nein-Bewegung ermöglicht. C3 bis C7, also sprich die anderen fünf Halswirbelsäulen, Wirbelkörper, sind ganz normale, typische Wirbelkörper und sie ermöglichen dann in Kombination Flexion, Extension, Seitneigung und Rotation und tragen natürlich auch das Gewicht des Kopfes. Zwischen den einzelnen Wirbelkörpern haben wir natürlich die Bandscheiben, die so als eine Art Stoßdämpfer wirken und die Beweglichkeit der Wirbelsäule unterstützen. Und an den Seiten der Wirbelkörper natürlich die Facettengelenke, wo die einzelnen Wirbel miteinander verbunden sind, sorgen für Stabilität und begrenzen auch die Beweglichkeit, um einfach Überbewegungen zu verhindern und führen uns natürlich auch die Bewegung. Dann haben wir noch Nervenwurzeln und Rückenmark. Die Nervenwurzeln treten durch die Foramina intervertebralia aus und versorgen Kopf, Nackenmuskulatur und Schultern und die oberen Extremitäten eben mit Impulsen. Das Rückenmark verläuft geschützt im Wirbelkanal und endet circa auf Höhe von C1, C2 und tritt eben dann quasi ins Hirn ein. Zur Muskulatur, es gibt natürlich sehr viele Muskeln in dem Bereich. Die wichtigsten, glaube ich, für das Thema Zervikobrachialgie und Zervikalsyndrom sind wahrscheinlich die tiefen Nackenmuskeln, das Beispiel die Semispinalis und die Multifidi, aber auch die oberflächliche Nackenmuskulatur, die uns dann Beweglichkeit und Kraft geben, nämlich Trapezius, Sternocleidomastoideus oder auch den Levator Scapulae. Als Gefäße finden sich hier noch die Arteria vertebralis, die ebenfalls durch die Foramina transversa zieht, sowohl links und rechts und versorgt natürlich das Gehirn mit Blut. Und von den Bändern her ist ganz wichtig das Ligamentum alare, das Schädel und Axis verbindet, dann das Ligamentum nuche, das die Nackenmuskulatur unterstützt und das Ligamentum transversum Atlas, das eben direkt am Atlas liegt und damit auch Bewegungen nach vorne begrenzt. So, das war jetzt einmal ein kleiner Ausflug in die Anatomie. Es ist jetzt nicht sehr spezifisch, aber einfach nur, dass wir wissen, von welcher Region wir eigentlich sprechen. Jetzt kommen wir zum ein bisschen spannenderen Teil. Und zwar, was können denn Ursachen und Pathomechanismen sein für eine Zervikalgie und eine Zervikobrachialgie? Was unterscheidet da die beiden voneinander? Also prinzipiell ist es so, dass eine Zervikalgie oder ein Zervikalsyndrom eher einfach lokale Schmerzen bedeutet. Das bedeutet, dass die Leute eher wirklich Schmerzen im Nackenbereich haben, sich oft eher verspannt fühlen, das Gefühl haben, dass sie wirklich sehr sensibler sind in dem Bereich, sensibel nämlich auf Druck. Aber sie berichten selten eigentlich von Ausstrahlungen oder dass irgendwie andere Teile des Körpers mit betroffen sind durch eben verschiedenste Schmerzmechanismen. Das bedeutet, Zervikalgie oder Zervikalsyndrom würden wir eher als lokal bezeichnen. Ursachen dafür sind eher Muskelverspannungen, durch Fehlhaltungen, durch Stress. Wir wissen, dass natürlich das Vegetativum einen riesen Einfluss hat, vor allem im Bereich der Nackenmuskulatur. Degenerative Veränderungen, Arthrosen, Bandscheibendegeneration kann natürlich auch an Schmerz verursachen. Oder eben auch akute oder chronische Überlastungen durch Sport oder durch sehr monotone Bewegungen. Bei mir ist es zum Beispiel öfters so, dass ich, wenn ich lange Zeit nicht so viel Rennrad gefahren bin und dann plötzlich wieder so 2-3 Stunden am Rad sitze, dass ich dann halt auch extremen Nacken spüre, zumindest den Tag danach oder vielleicht 2 Tage danach. Das wäre dann zum Beispiel eine kleine Art der Zervikalgie, natürlich keine chronische, aber eine akute Überlastung durch den Sport. Anders dazu verhält sich natürlich die Zervikobrachialgie. Wie der Name schon sagt, ist ja auch der Arm mit betroffen. Das bedeutet, wir haben hier ausstrahlende Schmerzen. Das heißt aber nicht, dass es zwingend einen Bandscheibenvorfall geben muss. Es könnte sein, dass die Ursache ein Bandscheibenvorfall ist. Es könnte auch sein, dass die Ursache eine Nervenwurzelkompression ist, die irgendwo in der Peripherie stattfindet. Es könnte sein, dass es Engpass-Syndrome, wie zum Beispiel das thorakale Outlet-Syndrom oder Thoracic Outlet-Syndrom gibt. Es könnte sein, dass einfach myofasziale Triggerpunkte ja die Schmerzen projizieren. Und es könnte natürlich auch systemische Ursachen haben, wie zum Beispiel rheumatische Erkrankungen. Es kann auch sein, dass eine Kombination der Ursachen hier ist. Das heißt, für uns ist es auch sehr wichtig, alles abzufragen und nicht von einer Sache auszugehen, nur weil wir das Gefühl haben, es ist so. Von der Symptompräsentation her wäre es eher so, dass einseitige Symptome, also einseitige Radikulopathie, eher durch einen Bandscheibenvorfall oder eben eine Nervenkompression stattfindet oder auftritt. Wenn bilaterale Symptome sind, sprich auf beiden Armen, dann ist es eher mit einer Arthrose der Halswirbelsäule assoziiert, wobei hier auch nicht wirklich in die Arme ausstrahlt, sondern eher halt beidseitig im Nackenbereich der Schmerz sich findet. Die Ausstrahlung in die Schulter, wenn eine vorhanden ist, oder in den Arm, ist natürlich auch von der Nervenwurzel von der Betroffenen abhängig. Wir wissen ja, jede Nervenwurzel versorgt andere Gebiete, beziehungsweise fasst sie dann natürlich im Plexus brachialis auch zusammen zu mehreren großen Nerven, und je nachdem, welche Nervenwurzel betroffen ist, wird dann eben auch der zugehörige Nerv betroffen sein. Bei fehlenden ausstrahlenden Schmerzen kann ebenfalls natürlich eine Radikulopathie vorliegen, weil auch natürlich motorische Defizite ohne Schmerz auftreten können oder sensorische Defizite. Das bedeutet, auch hier ist es wichtig, dass wir einfach alle Dinge abtesten und abklären, weil es könnte eben auch sein, dass keine ausstrahlenden Schmerzen vorhanden sind, trotzdem aber motorische Probleme bestehen oder eben auch sensible Ausfälle da sind und wir so einen eventuellen Bandscheibenvorfall oder eine Nervenkompression eben erkennen können. Es kann auch sein, dass die Symptome natürlich verstärkt werden durch eine Verengung, zum Beispiel bei Extension, Rotation zur betroffenen Seite des Vorrahmen Intervertebrale, wodurch natürlich dann auch die Nervenwurzel komprimiert wird. Und es kann auch sein natürlich, dass ein Shoulder Abduction Relief Test, also sprich eine Abduktion der Schulter, die Schmerzen lindern, weil wir einfach hier die Kompression vom Nerv ein bisschen wegnehmen und auch den Zug auf den Nerv. Differentialdiagnosen sind natürlich auch immer ein Ding, also sprich Differentialdiagnosen, zu dem Thema kommen wir dann später noch, aber bitte vergesst nicht auch andere Dinge zu screenen oder immer wieder darauf zu schauen, was könnte denn noch sein, was könnte denn noch eine Ursache sein, weil wenn wir vergessen zu screenen oder wenn wir einfach unsere Tests nicht machen, dann könnte es sein, dass wir Red Flags übersehen, zum Beispiel Myelopathien etc. Genau, das heißt, da gehen wir dann einfach später noch drauf ein, nämlich in der Befundung. Also ich glaube, die Unterschiede zwischen Zervikalgie und Zervikobrachialgie und da die Ursachen, Pathomechanismen sind soweit einmal durch. Wie gesagt, schaut einfach drauf, ist es wirklich lokal, ist es eher ausstrahlend. Wenn ausstrahlend, dann würde man es eher als Zervikobrachialgie sehen. Dann muss ich eben schauen, ist es vielleicht bandscheibenabhängig, ist es vielleicht eine Nervenwurzelkompression in der Peripherie oder muss ich vielleicht einen Test für Thoracic Outlet Syndrom mitnehmen. Zervikalgie, wie gesagt, lokal, eher muskuläres Problem, eher Stressproblem, eher Fehlhaltungen dahinter. Fehlhaltungen auch bitte nie Haltungen verteufeln, die Leute einnehmen, sondern Jede Haltung ist eine gute Haltung, wenn sie abgeändert wird. Das bedeutet, je öfters wir unsere Haltungen ändern, desto mehr Positives können wir eigentlich rausholen. Und es muss niemand stocksteif da sitzen, absolut nicht. Es ist natürlich nicht gut, wenn man den ganzen Tag nur komplett eingesunken da sitzt und den Kopf die ganze Zeit 2 Meter vor dem Körper hat, eh klar. Aber dieser Wechsel und dieses immer wieder neue Positionen einnehmen ist eigentlich das Gesündeste, was wir für den Körper tun können. Und das können wir auch hier natürlich den Leuten gleich mal als Schulung mitgeben. Weil oft ist es ja noch so, dass Bewegungen oder Haltungen sehr stark kritisiert werden, obwohl wir schon lange wissen, dass die Studienlage dazu anders ist. Das bedeutet, es gibt keine schlechte Haltung, es kommt immer auf die Dauer der Haltung drauf an und wie oft ich sie wechsle. Genau, Zervikalgie eben eher Überlastungsbeschwerden, Muskelverspannungen. So, dann kommen wir zum Thema der Befundung. Was möchte ich denn eigentlich jetzt wissen vom Patienten, von der Patientin? In der Anamnese natürlich zuerst einmal, um es ein bisschen voneinander zu trennen schon oder um schon mal in eine Richtung zu gehen, gibt es lokale oder ausstrahlende Schmerzen, gibt es beides. Gibt es einen Auslöser dahinter? Also was könnte das Ganze denn ausgelöst haben? Wie ist die Intensität? Das ist dann auch in weiterem Verlauf als Asterisk setzen kann, beziehungsweise eben als Wiederbefundparameter nutzen kann. Ist es bewegungsabhängig, also kommt es in bestimmten Bewegungen vor? Ist es nur manchmal abends da, ist es morgens da? Gibt es Begleiterscheinungen, Kribbeln, Taubheit, Schwäche zum Beispiel? Ist da irgendwie was, woran ich schon mal festhalten kann? Wenn ich da schon mal einen Anhaltspunkt habe, dann natürlich in diese Richtung weiter vorgehen. Das bedeutet schon mal schauen, okay, wenn der jetzt sagt zum Beispiel, die Flexion ist immer ein bisschen schmerzhafter, vor allem in einer Kombination mit einer Rotation, dann könnt ihr vielleicht schon mal ein bisschen davon ausgehen, okay, es ist lokal, es ist nicht ausstrahlend, vielleicht ist es irgendein Muskel hinten, weil dann bringe ich den vielleicht auf Dehnung, dann könnte es sein, dass der ein bisschen mehr betroffen ist. Wissen wir es immer zu 100% genau, welcher Muskel betroffen ist? Ich denke nicht. Aber wir haben schon mal einen guten Anhaltspunkt und können damit einmal arbeiten und wissen schon mal, in welche Richtung wir am ehesten gehen werden. Und dann können wir eben schon zur klinischen Untersuchung weitergehen. Da ist ganz wichtig, einmal kurze Bewegungsanalyse zu machen, eben uns einmal vorzeigen zu lassen, welche Bewegung löst das Ganze aus. Gibt es eine Bewegung? Wenn nicht, dann einfach die Basisbewegungen durchmachen lassen. Mal schauen, wie ist Flexion, Extension, wie sind die Lateralflexionen oder Seitneigungen, wie sind die Rotationen, wie ist eine Kombinationsbewegung aus dem Ganzen. Palpation natürlich nicht vergessen, um einfach muskuläre Verspannungen. Ja, wir wissen, das können wir jetzt nicht unbedingt tasten, aber also da ist ja die Interrater-Reliabilität sehr gering, leider. Deswegen tasten gut und schön. Ich bin immer noch Fan von der Palpation, aber eher um zu sehen, ob ich einen Schmerz auslösen kann. Ich persönlich bewerte jetzt nicht mehr Spannungsverhältnisse in den Muskeln anhand dessen, was ich fühle, sondern ich eher anhand dessen, wie die Patienten das fühlen und die Patientinnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann eben, wie gesagt, Triggerpunkte zu finden, beziehungsweise Punkte, wo ich einfach den Schmerz wieder auslösen kann, wo ich den Schmerz reproduzieren kann. Das ist auch ein ganz wichtiges Tool, das wir haben, weil wenn wir den Schmerz reproduzieren können, dann wissen wir in etwa den Bereich des Schmerzes. Wir wissen auch, ist es der gleiche Schmerz, ist es anders. Wenn es gleich ist oder ähnlich ist, dann können wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Struktur mit betroffen ist. Genau, das heißt, da hätten wir mal die Palpation. Und dann kommen weiterführende Tests. Also auf jeden Fall würde ich machen Krafttests in dem Bereich, mir vielleicht da die Dermatome ansehen, mal schauen, ob man da irgendwas findet. Ob es irgendwelche Abschwächungen ergibt in dem Bereich. Das ist sicher ganz interessant und spannend auch, um zu sehen, eben gibt es motorische Defizite, kann man da schon was rauslesen im Sinne einer vielleicht Nervenwurzelkompression oder eben einer Nervenkompression in der Peripherie. Dann einfach anschauen, eben Schultern, Ellbogen, Handgelenke, Hände, die ganzen Tests eben für C1 bis C7 durchschauen, Sensibilitätstests machen, schauen, wie das eben ist. Also wie gesagt, Dermatome, sensorische Veränderungen, Reflexprüfungen. Da muss ich mich selber an der Nase nehmen. Mache ich wahrscheinlich auch zu selten, ist aber absolut wichtig, um eben mal prüfen zu können, ist irgendwas mit dem Nerv, ist irgendwie vielleicht sogar Myelopathie dahinter, also sprich eine Schädigung des Rückenmarks. Dann kann man nur ewig viele andere Tests machen, natürlich, um diese neurologische Untersuchung weiterzuführen, wenn man was findet. Da bin ich aber generell Fan davon, wenn mir da zwei, drei Dinge schon auffallen, die Leute wieder zurück zum Arzt oder zur Ärztin zu schicken, um einfach weiter abzuklären. Wenn die quasi wirklich nur mit der, unter Anführungszeichen, nur mit der Diagnose Zervikalgie oder Zervikobrachialgie kommen, dann ist das wahrscheinlich in dem Fall zu wenig und es gehört weiter abgeklärt. Dann als Provokationstest, wenn ich neurologisch alles okay finde oder wenn da nichts ist, könnte man einen Spurling-Test zum Beispiel durchführen, um einfach eine Nervenmuskelkompression auszulösen. Wenn ich die ausstrahlenden Schmerzen reproduzieren kann, ist er positiv. Der Test hat eine extrem hohe Sensitivität und Spezifität, nämlich 95% und 94%. Das heißt, der ist sehr reliabel für eben eine Nervenmuskelkompression. Wie schon vorher erwähnt, ein Shoulder Abduction Test, einfach die Linderung der Symptome durch das Anheben des Arms über den Kopf. Wenn das passiert, dann weiß ich auch schon, okay, da könnte halt irgendwas sein vielleicht mit einer Nervenwurzel-Sache. Und ein Cervical Traction Test, das bedeutet einfach Traktion auf die Halswirbelsäule ausüben. Da ist halt auch eine positive Wirkung, die Symptomreduktion durch Entlastung der Nervenwurzel. Diesen Test kann man natürlich heiß diskutieren, schadet aber auch nicht, den mit in der Testbatterie anzuwenden. Ich könnte noch Edson-Test und andere Thoracic Outlet-Syndrome zum Beispiel, Outlet-Syndrom-Tests zum Beispiel anwenden, wenn ich möchte, wenn ich der Meinung bin, das ist nur notwendig oder wenn halt auch, der Patient, die Patientin berichtet von eventuellen Vorkommnisse, die in die Richtung gehen würden, sprich, dass bei halt bestimmter Haltung des Armes dann die Taubheit kommt, dann könnte ich auch davon ausgehen, dass irgendwo eben eine Durchblutungsstörung vielleicht vorhanden sein könnte. Jetzt kommen wir nur zur Differentialdiagnose. In der Differentialdiagnose, wie gesagt, Myelopathie bedenken, dass einfach da Rückenmarkskompression irgendwo vorhanden sein könnte. Es können natürlich immer Schwannome irgendwo sein, Plexusläsionen, es können auch maligne Ursachen da sein, also Tumore, die einfach die Nervenstrukturen betreffen, also Osteochondrome, Schwannome schon eben erwähnt. Es könnte auch sein, dass karzinomatöse Meningitis oder Metastasen zum Beispiel da sind. Und da werden halt einfach auch zusätzliche Symptome zur Abklärung, Nachtschmerzen, ungewollter Gewichtsverlust oder eben schon einmal eine frühere Krebserkrankung. Also da gibt's eh sehr viel Infos, würde ich euch auch empfehlen, generell zu den Red Flags einmal bei der Kerstin Lüttke reinzuschauen. Die ist die Spezialistin schlechthin, vor allem im deutschsprachigen Raum, was Red Flag Testing angeht und hat super Kurse. Also wie gesagt, wer sich in die Richtung einmal weiterbilden möchte, und ich finde, dass das schon viel zu wenig gemacht wird mittlerweile, unbedingt einmal einen Kurs mit ihr machen oder einen Kurs, der an Red Flags angelehnt ist, weil wir es einfach zu wenig machen, in meinen Augen. Es könnte auch sein, dass infektiöse Ursachen da sind, wie zum Beispiel Abszesse oder eben Meningitis. Es können auch kardiale Ursachen sein, also Schulterschmerzen, wie wir wissen, können auch von Herzinfarkt zum Beispiel natürlich hinweisen, das auch nicht außer Acht lassen. Das sind natürlich alles jetzt Dinge, die nicht zwingend jeden Tag auftreten, aber es gibt halt einen kleinen Prozentsatz an Menschen, der damit auch zu kämpfen hat, und das dürfen wir nie vergessen. Ja, es könnte immer sein, dass jemand zu uns reinkommt, der die von so etwas betroffen ist, und dann gilt es halt einfach auch immer da die Ohren aufzusperren und schauen, ob da vielleicht irgendwas dahinter ist. Wir können natürlich eine Bildgebung haben, wenn der Patient, die Patientin bereits beim MRT war oder im Röntgen war. Wir wissen, im Röntgen sehen wir eher weniger, im MRT ist es dann schon besser ersichtlich. Es kann auch sein, dass im MRT natürlich ein Bandscheibenvorfall irgendwo vorhanden ist. Es muss aber nicht sein, dass dieser mit Symptomen irgendwo hinausstrahlt. Ja. Es kann sein, dass sich der Patient, die Patientin komplett anders präsentiert, als das MRT-Bild aussieht. Das ist absolut legitim. Dann ist es auch für uns wichtig, die Kommunikation hier anzupassen und eben zu sagen, hey, da ist zwar natürlich laut Befund ein Bandscheibenvorfall da, Aber das ist gerade sicher nicht das Ding, womit du kämpfst, ja, weil der meldet sich nicht, der ist symptomfrei. Es ist eine ganz einfache Verspannung, ganz einfache Stress-Situation, in der du dich gerade befindest. Aber es hat absolut nichts mit dem Bandscheibenvorfall zu tun, weil du ansonsten Ausstrahlung hättest, weil du ansonsten motorische Defizite hättest, weil du ansonsten sensible Ausfälle hättest, ja. Das heißt, da ist unsere Kommunikation ganz wichtig und bitte, bitte niemals den Leuten Angst machen, wenn es nicht notwendig ist. Ich meine, generell nicht den Leuten Angst machen, aber vor allem nicht dann, wenn es nicht notwendig ist. Genau, das heißt, da einfach daran denken, wie würdet ihr gern behandelt werden, wenn ihr zum Physio geht oder zur Physio geht, und das dann bitte auch genauso durchführen. Das war eigentlich schon zum Thema Befundung. Also wie gesagt, hier kann ich einfach unterscheiden durch die ganzen Tests, ist es muskulär, ist es eher ein Nervenproblem, und dann eben auch unterscheiden, ist es Zervikalgie oder ist es Zervikobrachialgie, um einfach für mich persönlich zu sehen, okay, wo setze ich an? Und dann wird es nämlich in der Behandlung interessant, weil bei einer klassischen Zervikalgie ist es so, dass ich weniger aufpassen muss generell. Das heißt, ich kann schneller voranschreiten in der Therapie, wenn der Patient, die Patientin gute Fortschritte zeigt. Das heißt, ich kann sowohl Manualtherapie natürlich anwenden, ich kann die Halswirbelsäulengelenke mobilisieren, ich kann Weichteiltechniken nutzen, ich kann, wenn ich osteopathische Fortbildungen habe und das gern anwende, natürlich auch Manipulationen anwenden. Wie ihr schon wisst, ist jetzt nicht mein Thema, deswegen werde ich da jetzt auch nicht viel mehr drüber reden, weil es ja, weil ich einfach wahrscheinlich zu wenig Ahnung habe davon. Das heißt, bei mir ist es eher dann die Mobilisation und die Weichteiltechniken, die ich anwende, wenn ich manuell arbeite. Bei mir als Sportphysio ist es eher so die Übungen. Da kann man natürlich einmal in die Haltungsschulung reingehen, wobei ich da auch nicht so der Fan davon bin. Wie gesagt, vorher schon erwähnt, kann man anwenden, aber beste Haltung ist die Haltung so oft als möglich zu wechseln. Das ist bei mir dann eher so in Richtung PatientInnen-Edukation. Ich kann isometrische Übungen zu Beginn mal anwenden, mal schauen, so mit quasi Chin-Ins zu halten oder halt da so Chin-Tucks, wie man das auch nennt, eher so in die Richtung gehen. Ich kann isometrisch auch mit der Schulter arbeiten, dass ich da einfach über anderes Gelenk hinkomme zu der Nackenmuskulatur. Da gibt es sehr viele Ansätze, die man da auf jeden Fall durchführen kann. Man kann auch mit Entspannungsübungen natürlich arbeiten, wenn man das Gefühl hat, die Leute brauchen gerade ein bisschen Stress Relief, dann auf jeden Fall Entspannungsübungen auch mit einbauen. Und natürlich zusätzlich, wenn ihr in irgendeinem Institut arbeitet oder in einem Krankenhaus, man hat es einfach vor Ort, Elektrotherapie, Wärme-Kälte-Anwendungen, was immer man braucht. Man kann es natürlich den Leuten auch für zu Hause mitgeben, dass sie einfach das tun sollen, was ihnen gut tut. Wir wissen, die Evidenz dahinter ist hinkend, vor allem als Einzelanwendung, eher immer in Kombination mit einer aktiven Übungstherapie, dass es wirklich ja den Effekt nochmal verstärken kann. Aber ja, wenn jemand Geräte zu Hause hat oder Dinge zu Hause hat und euch aktiv nachfragt, was kann ich denn machen mit diesen Dingen, was kann ich denn nutzen, dann kann man das auf jeden Fall auch mit empfehlen. Und es wäre eigentlich auch schon bei der Zervikalgie das Ding, also Übungsaufbau nach den isometrischen Übungen, natürlich dann mit Übungen mit Widerstand starten, also sprich wirklich gegen Widerstand arbeiten, also Krafttraining gerne auch mit einbauen. Und dann kann man natürlich seiner Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen. Schon schauen, dass man in dem Bereich bleibt, der einfach mitbeteiligt ist. Aber ich habe auch schon genug Dinge erlebt mittlerweile. Es kann genauso sein, dass die Leute die ganzen Halswirbelsäulenübungen so gut können und trotzdem Probleme, Beschwerden haben, und dann machst du mit denen irgendwann in der fünften, sechsten Einheit mal Übungen für generell die ganze Rumpfstabilität, nimmst mal Übungen für die Schulter, für den Arm mit, und plötzlich werden die Beschwerden instant besser, weil einfach halt die Verteilung viel besser ist natürlich von der Kraft. Das heißt, sag niemals nie. Und alles kann einen Effekt haben, natürlich, was in unmittelbarer Nähe passiert. Und solange die Zusammenhänge irgendwie passen, dann denke ich, dass man da ein bisschen ausschreiten darf. Jetzt nicht natürlich den Fuß trainieren, wenn Nackenbeschwerden sind. Also, das könnte vielleicht einen Effekt haben, aber ich weiß jetzt nicht, ob da Kausalität besteht. sondern ich würde jetzt eher davon ausgehen, dass es dann Zufall wäre. Aber wie gesagt, wenn man jetzt bei Halswirbelsäulenproblemen die Brustwirbelsäule, die Lendenwirbelsäule oder halt den Bereich des Rumpfes mittrainiert und vielleicht auch die Schultern mittrainiert und sehr wahrscheinlich die Schultern mittrainiert sogar, dann wird es auf jeden Fall einen positiven Effekt haben auf das umliegende Gewebe. Genau. So, das wäre jetzt Zervikalgie abgeschlossen. Bei der Zervikobrachialgie ist es so, dass wir eher das Ganze in so ein bisschen in Phasen einteilen. Weil wenn da jetzt irgendwie eine Nervenwurzel mit betroffen ist oder vielleicht ein Nerv in der Peripherie mit betroffen ist, dann müssen wir da wahrscheinlich ein bisschen sensibler sein im Umgang damit. Tatsächlich wird empfohlen, einen pharmakologischen Ansatz zu verfolgen, wenn man möchte. Das heißt, man könnte medikamentös natürlich einmal schmerzlindernd arbeiten. Man kann zusätzlich zu dem pharmakologischen aber natürlich und man soll auch nicht pharmakologisch arbeiten, das sprich mit Physiotherapie, mit aktiver Therapie. Das heißt, zu Beginn kann man eine kurze Immobilisierung machen, dass man einfach das einmal kurz entlastet und einfach die Entzündung reduziert. Da wäre es vielleicht da eine Idee, mit Medikamenten zu arbeiten. Wir als Physios dürfen aber absolut bitte keine Medikamente empfehlen, weil wir dafür nicht ausgebildet sind. Das obliegt rein dem ärztlichen Personal. Das heißt, wir halten uns da bitte zurück und verweisen an Ärzte, Ärztinnen, sofern wir gefragt werden zu Medikamenten, was ja häufiger einmal passieren kann. Immobilisierung ist heiß diskutiert, die Evidenz ist sehr begrenzt, es kann aber natürlich zu einer Reduktion von Entzündungen beitragen. Ich bin immer eher ein Fan davon, möglichst bald aktiv zu werden und möglichst bald sich selbst darum zu kümmern, dass es besser wird. In der Frühphase der Physiotherapie würden wir vor allem einmal natürlich mit sanften Mobilisationen arbeiten, das heißt wirklich sanft durchbewegen das Ganze, aktive Mobilisationen auch zu nehmen, Dehnungsübungen vielleicht mitzunehmen, auch gerne Isometrie einmal mitnehmen in der frühen Phase und, was auch ganz wichtig ist, was viele auch vergessen, es gibt natürlich auch sogenannte Nervenmobilisationen, die man einbauen kann und da muss man wirklich auch drauf schauen, wo bin ich vom Schmerzniveau her. Also hier bitte wirklich ganz genau darauf achten, wie fühlt sich das an für die Menschen, ist es schmerzhaft, ist es nicht schmerzhaft und wirklich so eine Grenze zusammen definieren. Nicht davon ausgehen, dass die Leute das alle richtig machen, sondern wirklich zusammen eine Grenze definieren und sagen, hey, du kannst bis hierhin gehen und weiter nicht. Das wäre ganz, ganz wichtig. Es wird hier auch Traktion angeführt. Die Evidenz zur Traktion ist natürlich auch hinkend, sehr eingeschränkt. Und das Ziel einer Traktion soll immer sein, eine Dekompression der Nervenwurzel. Wir wissen noch nicht, ob es wirklich funktioniert, wenn dann mit sehr, sehr viel Zug, so dass ein Mensch das kaum ausführen kann, sondern eher das an Maschinen gemacht werden soll. Aber auch da ist dann wieder die Frage, wer lässt sowas gerne machen? Also ich würde mir jetzt nicht in eine Maschine reinlegen, nur für Traktion, aber das ist immer auch ein bisschen eigenes Wohlbefinden vielleicht, nennen wir es so, und eigener Wunsch. Und es gibt da die Kontraindikation bei der Myelopathie, dass man da bitte keine Traktion ausübt, um einfach nichts auszulösen, was man nicht auslösen möchte. In der fortgeschrittenen Phase der Physiotherapie kann man natürlich auch dann beim Krafttraining steigern, man kann die Range of Motion steigern, man kann eben schon in Widerstandsübungen gehen, sprich aktives Krafttraining im Sinne von konzentrisches Training und eben auch exzentrisch gerne, um einfach auch wieder dem nächsten Schmerz Prävention zu bieten und die Funktion zu verbessern. Das bedeutet einfach quasi Step by Step Belastung aufbauen, so wie es eigentlich eh bei den meisten Verletzungen ist. Wichtig ist hier bitte nicht hudeln, also bitte nicht zu schnell vorangehen, sondern wirklich sich Zeit zu lassen und darauf zu hören, was euch die Leute sagen. Wenn die sagen, ja, irgendwie es fühlt sich nicht so gut an, dann einfach wieder einen Step zurück machen. Ja, weil mit Ausstrahlungen ist immer ein bisschen schwierig. Man kann das wenig einschätzen eigentlich von außen. Mit der Erfahrung, mit der Zeit kann man es ein bisschen besser einschätzen, aber es kann immer wieder mal was passieren, was einfach ja nicht eingeplant ist. Manipulative Therapie, da wären wir jetzt wieder bei Richtung Osteopathie oder vielleicht auch die Maitland Level 3 etc. abgeschlossen haben. Dazu gibt es eigentlich keine Evidenz für Langzeiterfolge. Es gibt kurzfristige Symptomlinderung und Es kann halt auch sein, ein Risiko ist, es gibt seltene Komplikationsberichte, wie zum Beispiel Verschlechterung der Radikulopathie oder Rückenmarksschädigung, was wirklich sehr, sehr selten natürlich vorkommt, aber hier ist dann eben die Frage, ist der Nutzen wirklich so groß, wenn es kurzfristig Symptome lindern kann? Das müssen wir sich halt einfach überlegen. Es gibt Evidenz zum Thema Steroidinjektionen. Indikation wäre zum Beispiel eben, wenn eine nachgewiesene Pathologie durch MRT oder CT ist und durch orale Steroide bereits kurzfristige Verbesserungen erzielt wurden, dann könnte man eben mit einer Epiduralinjektion eine selektive Nervenblockade machen. Das kennen wir auch, das gibt es immer wieder auch in der LWS. Und es wäre dann eben eine kurzfristige Linderung der radikulären Symptome der Effekt. Das gilt für circa 60% der Patienten und Patientinnen. Das heißt, es ist jetzt auch eine große Erfolgschance, aber immerhin mehr als 50%. Und es kann einfach zu einer Rückkehr zu Alltagsaktivitäten kommen. Also ich habe das ganz oft auch bei meinen LWS-Patienten, Patientinnen, die halt wirklich einen Bandscheibenvorfall haben oder eben eine Nervenwurzelkompression haben, die gehen dann teilweise halt auch zur Injektion. Und denen geht es dann, wenn es gut getroffen wurde, nach dieser Nervenblockade wirklich gut. Man kann gut arbeiten danach, man kann gut aufbauen, man kann Belastung wieder reinbringen und es ist meistens auch nachhaltig, wenn man es dann weiter aufbaut. Wenn die Leute nur zur Spritze gehen und sich nur das holen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nach 2, 3 Monaten wieder genau das gleiche ist, natürlich sehr hoch. Das heißt, auch hier ist es immer die Kombination aus, okay, ich hole mir was, um den Schmerz zu betäuben, plus ich bin selber dran, dass ich es einfach verbessere und dass ich einfach den Schmerz und auch meine eigene Belastungsfähigkeit wieder auf ein gutes Level hebe. Ich kann neurodynamische Übungen natürlich dazugeben, auch hier wieder in einer Spätphase, um einfach die Nervenstrukturen zu mobilisieren. Das war eigentlich schon so im Grundprinzip, was wir physiotherapeutisch machen können, beziehungsweise die Injektionen natürlich nicht, das dürfen wir nicht, sondern das machen dann natürlich das ärztliche Personal. Aber man sieht schon, man hat sehr viele Möglichkeiten. Man kann hier auch multidisziplinär natürlich arbeiten. Man kann auch Ergonomieberatungen natürlich mitnehmen, dass man mit den Ergotherapeuten, Therapeutinnen dieser Welt ein bisschen zusammenarbeitet. Die Evidenz dahinter ist auch eher hinkend, dass es wirklich einen Effekt oder eine große Änderung hat. Aber ich glaube, immer nur manchen Menschen würde es auf jeden Fall helfen, wenn man so ein bisschen Arbeitsplatzanpassung hätte, um sie einfach generell von diesem den ganzen Tag sitzen und in einer Position sitzen einmal wegzubringen und ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen. Zum Schluss gibt es noch Tipps für die Patienten, Patientinnen. Also was ich immer gern mitgebe, ist einfach besser sich viel zu bewegen, als sich viel zu schonen. Im Alltag einfach ein bisschen drüber nachdenken, wie man sich bewegt, ob man jetzt wieder vielleicht ein bisschen die Position wechseln sollte im Sitzen oder ob man eh gerade ganz gemütlich sitzt, so wie es ist. Und halt da eben zum Thema Schmerzmanagement, eh wie vorher schon erwähnt, Entspannungstechniken, Wärme, Kälte, was auch immer den Leuten gut tut. Massagepistole würde jetzt vielleicht nicht zwingend im Akutstadium auf die beiden Dinge draufschmeißen, aber kann genauso sein, dass Leute sich mit Massagepistole oder vielleicht auch mit, auch wenn ich sie nicht so gut im Kopf habe, aber vielleicht damit Blackroll etc., kann natürlich sein, dass das auch einen guten Effekt hat. Einfach, dass die Leute den Schmerz ein bisschen im Griff haben. Zum Schluss machen wir nur ganz kurz Fazit und Ausblick. Das bedeutet, wir fassen zusammen. Und zwar, was ist jetzt der Unterschied zwischen Zervikalgie und Zervikobrachialgie? Zervikalgie ist etwas, was eher, wie gesagt, ein Stresssyndrom ist, eher etwas, was akuter vorkommt, kann auch chronisch natürlich sein, wenn man sich lange Zeit nicht darum kümmert und ist eher was, was muskulär ein Thema ist. Stress, alles, was mit Überlastungen zu tun hat. Zervikobrachialgie ist eher was, was mit Ausstrahlungen zu tun hat, wo eher vielleicht der Nerv irgendwo beteiligt ist oder wo man eher vielleicht mit anderen Symptomen, nämlich nicht nur lokal, zu kämpfen hat. Wir müssen jedes Problem, egal welches es ist, natürlich individuell angehen. Wir müssen uns in der Befundung bemühen. Wir müssen schauen, dass wir die richtigen Tests hervorholen. Wir müssen auch schauen, dass wir die Red Flags bitte nicht übersehen. Und wie gesagt, ich bin absoluter Fan vom Testen, also unbedingt testen, bevor wir jemanden angreifen, behandeln, bevor wir jemanden manipulieren, vorher immer Tests machen. Ihr bringt euch in keine gute Situation, wenn ihr jemanden manipuliert oder manual therapiert oder vielleicht jemandem eine wirklich anstrengende Übung gibt, ohne vorher abgetestet zu haben, ob die Leute das überhaupt aushalten. Das heißt, da bitte wirklich immer vorher testen und dann erst behandeln. Regelmäßige Bewegung ist die beste langfristige Prävention. Das gebe ich den Leuten auch meistens mit. Das heißt, auch wenn sie von der Physiotherapie gehen, weiterhin was tun. Wie viele tun es wirklich? Wir wissen es natürlich die wenigsten, aber wir haben zumindest das gute Gewissen und können sagen, wir haben es so weit angebracht und was die Leute dann daraus machen, ist sowieso nie wirklich unser Ding, sondern das muss eh jeder und jede für sich selbst wissen. So, das heißt, wir hätten die Unterschiede, wir haben die Bedeutung. Ja, schaut einfach drauf, dass ihr wirklich penibel seid, was die Testung angeht. Schaut wirklich drauf, dass ihr auch den Behandlungsaufbau gut hinbekommt. Und dann werdet ihr die beiden Klassiker quasi aus dem Verordnungsschein gut hinbekommen. Und das war es eigentlich dann schon von meiner Seite für heute oder für dieses Thema. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß dran zuzuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können, was lernen können. Wenn ihr irgendwie Themenwünsche oder Fragen habt, dann bitte gern wieder wie immer an mich und zwar lukas.laschuber@focusu.at oder gern auf Instagram über PN an luki_derphysio. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Das wird dann schon wieder die Weihnachtsfolge für dieses Jahr und wünsche euch alles Liebe im Advent und ja, macht es gut, genießt eure Tage, bevor dann die mühsamen Festtage starten. Alles Liebe und ciao.